So, wie schon gesagt, heute geht es nochmal um die Jahreslosung. Wir haben sie auch nochmal hier vorne stehen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Das dritte Mal heute, weil es so ein umfassendes Thema ist. Und ich möchte einfach nochmal nur kurz zur Wiederholung für die, die vielleicht beim ersten, also am Neujahr und dann am vierten nicht da waren, nochmal ganz kurz wiederholen, um was es ging, also oder was wir gesagt haben. Eben das, diese Jahreslosung und dieses Nehmt einander an hat ein Ziel. Hat ein Ziel, nämlich zu Gottes Lob. Gott soll gelobt werden durch das, dass wir einander annehmen. Und es hat eine Begründung, wie Christus euch angenommen hat. Weil Christus uns, dich, mich, jeden persönlich angenommen hat, so wie wir sind. Deshalb können wir einander annehmen. Und wenn wir beides ernst nehmen, dann wird dieses Nehmt einander an in gewisser Weise zu einer Selbstverständlichkeit, zu etwas, das ich machen will. Ich will den anderen doch dann annehmen zu Gottes Lob und einfach, weil Jesus mich auch angenommen hat. Und dann hatten wir letzte Woche dieses zweite, oder ja, festgestellt, da das Thema so vielschichtig ist und es ja gar nicht so einfach ist, das ist leicht gesagt, nehmt einander an, aber wenn der andere so ganz anders ist und so Dinge macht, die man selber überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann ist es schwieriger, einander anzunehmen. Und deshalb schreibt Paulus da mehr darüber, nämlich fast zwei Kapitel oder gute eineinhalb Kapitel über dieses Thema. Und letztes Mal hatten wir einander stehen lassen. Und heute soll es darum gehen, als zweiter Aspekt, was es heißt, nehmt einander an, nämlich, dass wir füreinander verantwortlich sind. Das schreibt der Paulus in diesem Brief. Und es ist auch wichtig, dass wir diesen zweiten Teil uns heute auch nochmal anschauen. Denn wenn wir nämlich die erste Aussage mal nur stehen lassen, einander stehen lassen, dann ist da auch eine große Gefahr dabei. Denn es könnte ja jemand auf die Idee kommen und könnte sagen, gut, dann lasse ich den anderen stehen, dann soll der leben, wie er will, dann soll er es machen, wie er will, dann ist mir das eigentlich auch egal. Und am besten, wir reden gar nicht so viel miteinander, weil wenn wir uns drüber über irgendwas unterhalten, dann kommen wir bloß hintereinander und dann gibt's bloß Schwierigkeiten. Also am besten, ich lasse den anderen einfach stehen, der soll machen, was er will, aber dann interessiert mich der andere auch nicht so sehr. Und wir wollen heute mal versuchen, uns das ein bisschen vorzustellen, wie das vielleicht aussehen könnte. Ich habe hier vorne mal den gestrigen Abend aufgebaut, also einen kleinen Teil vom gestrigen Abend. Wir hatten gestern ja dieses Mitarbeiterfest und wir versuchen uns mal vorzustellen, wie ist es denn in der Gemeinde, wo der erste Satz einander stehen lassen absolut gilt? Ich würde mir das mal so vorstellen, da kommt also jemand dann zu diesem Fest oder zum Gottesdienst, man kommt rein, jeder sucht sich seinen Platz natürlich, sein ist da ganz wichtig, seinen Platz, und man setzt sich hin und hat für den anderen vielleicht noch ein Nicken, so. Auch schön, auch da. Ja. Und dann sitzt man da und dann für so einen Mitarbeiterabend, da wartet man drauf, dass der Matthias mit seiner Einleitung fertig ist. Und dann geht man zum Essen, man holt sich sein Essen, jeder isst so vor sich aus seinem Teller raus. Man wartet drauf, dass die Andacht kommt und man singt miteinander Lieder. Dann gibt's noch Nachtisch und dann geht man wieder nach Hause. Und man hat einander stehen gelassen. Man hat sich nicht groß geärgert aneinander und nicht groß sich aufgeregt über irgendwas, was der andere macht. Man saß einfach da und ja, hat doch das erfüllt und hat doch das getan, was da steht in der Jahreslosung. Nehmt einander an, einander stehen lassen. Aber ich glaube, niemand von uns will wirklich eine Gemeinde so haben. Da sagt, da geht man halt hin und dann, wenn man fertig ist, ja, man geht hin und man macht Gottesdienst, aber man spricht nicht viel miteinander. So eine Gemeinde wollen wir nicht. Die Bibel zeigt uns ja was ganz anderes. Ich lese uns mal ein paar Verse vor, wie das in der ersten Gemeinde war. Das klang so ganz anders. Die haben sich auch stehen lassen. Aber da heißt es in Apostelgeschichte zum Beispiel, alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. So beschreibt uns die Bibel die erste Gemeinde, also ganz anders, wie nur sich einander stehen lassen. Das ist die Rede von, und ich glaube, wir spüren ein bisschen was davon, von Gemeinschaft, von einem Miteinander, von einer Herzlichkeit, von der gegenseitigen Hilfe, füreinander da sein, Anteilnahme, sogar so weit, dass man bereit war, seinen Geldbeutel zu öffnen und Dinge zu verkaufen, damit es den anderen auch gut geht. Und nicht zuletzt wird uns diese erste Gemeinde beschrieben als eine Gemeinde, die gewachsen ist, die legendär war in ihrer Umgebung. Da hat man drüber gesprochen. Man hat also in der ersten Gemeinde nicht nur sich stehen lassen in den unterschiedlichen Ansichten, sondern man hat eben genau das auch gemacht, was Paulus meint, wenn er schreibt, dass wir einander annehmen sollen, nämlich die haben Verantwortung füreinander übernommen. Und das ist dieser zweite Punkt. Das meint das auch, wenn es heißt, nehmt einander an. Das heißt eben auch, wir übernehmen Verantwortung füreinander. Das ist dieser zweite Abschnitt aus diesem großen Textzusammenhang, wo es ums Nehmt einander angeht und wo die Jahreslosung des Ziels sozusagen ist. Und da schreibt Paulus also dann an die Christen in Rom, unter diesem Thema füreinander verantwortlich sein, in Römer 14, die Verse 13 bis 15, Vers 2. Deshalb wollen wir uns nicht länger gegenseitig verurteilen. Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in Gewissensnot bringen oder in seinem Glauben verunsichern. Ich weiß, und Jesus der Herr bestätigt es mir, dass uns keine Speise von Gott trennt, weil sie unrein wäre. Wer aber etwas für unrein hält, für den ist es tatsächlich unrein. Wenn du aber dadurch, dass du isst, einen anderen Christen verwirrst oder ihn sogar dazu verführst, gegen sein Gewissen zu handeln, dann bist du lieblos. Wegen irgendwelcher Speise dürft ihr auf keinen Fall den Glauben eines anderen gefährden, für den doch Christus auch gestorben ist. Was Gott euch geschenkt hat, soll nicht in Verruf geraten. Wo Gottes neue Welt beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir gut und richtig miteinander umgehen und dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. Wer Christus in dieser Weise dient, über den freut sich Gott und den achten die Menschen. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, in Frieden miteinander zu leben und einander im Glauben zu stärken. Gott hat eure Gemeinde aufgebaut. Zerstört nicht sein Werk wegen irgendwelcher Speisevorschriften. Zwar sind in Gottes Augen alle Speisen rein, manche Christen aber kommen in Gewissensnöte, wenn sie bestimmte Speisen essen. Darum schaden sie sich selbst. Deswegen isst du besser kein Fleisch, trinkst keinen Wein und vermeidest überhaupt alles, was einen anderen Christen zu Fall bringt. Wovon du persönlich überzeugt bist, ist eine Sache zwischen dir und Gott. Glücklich ist, wer mit seiner Überzeugung vor dem eigenen Gewissen bestehen kann und sich nicht selbst verurteilen muss. Wer aber beim Essen zweifelt, ob es richtig ist, was er tut, der ist schon verurteilt, denn er handelt nicht im Vertrauen auf Christus. Alles aber, was wir nicht in diesem Vertrauen tun, ist Sünde. Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seinen Mitmenschen zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Soweit dieser Abschnitt, wo es darum geht, dass Paulus schreibt, wir sollen füreinander, wir sind in gewisser Weise füreinander verantwortlich. Und es sind zwei Ziele, die Paulus damit hat, die Paulus wichtig sind, nämlich das erste Ziel, den anderen stärken statt verunsichern. Aber nochmal die Zusammenfassung dieser Verse, in dem das drin steht: Keiner soll durch sein Verhalten den anderen in Gewissensnöte bringen oder in seinem Glauben verunsichern. Wenn du dadurch, was du isst, an den anderen Christen verwirrst oder ihn sogar dazu verführst, gegen sein Gewissen zu handeln, dann bist du lieblos. Wegen irgendeiner Speise dürft ihr auf keinen Fall den Glauben eines anderen gefährden. Deshalb wollen wir uns mit allen Kräften darum bemühen, einander im Glauben zu stärken. Damals in Rom war das wohl ein Problem, dass es die Leute gab, die mehr Freiheiten hatten, die also die Stärkeren genannt werden. Die hatten mehr Freiheiten und die haben versucht, die anderen, die da ein bisschen enger in ihrem Gewissen waren, zu ihrem Glück zu zwingen. Und da die mit Argumenten nicht recht weit gekommen sind, haben sie richtig provokativ ihre Freiheit gelebt. Sagt, euch zeigen wir es, wie frei wir sein können. Und ich möchte nochmal versuchen, uns nochmal auf diesen Tisch von gestern Abend hier mitzunehmen. Versuchen uns das mal vorzustellen, wie könnte das denn ausgesehen haben? Vielleicht so ähnlich, dass hier 6 Mitarbeiter sitzen, 4, die haben kein Problem mit dem Fleisch essen und 2, die haben ein Problem damit, die essen nur Gemüse. Sitzen also jetzt, versuchen uns vorzustellen, am Mitarbeiterabend. Matthias hat seine Einleitung, seine Begrüßung gemacht und man darf zum Essen gehen. Alle 6 stehen auf, gehen hinten zum Buffet. 2 sind natürlich schnell da, weil Gemüse ist gleich aufgeladen. Also kommen, setzen sich wieder hin. Die anderen 4 brauchen ein bisschen länger. Und die gehen nach hinten und um es denen so richtig zu zeigen, holen die sich da hinten so ein richtiges, saftiges Steak. Gestern gab es jetzt kein Steak, sondern Schnitzel, panierte Schnitzel, aber ich finde, es passt besser, wenn wir uns ein Steak vorstellen. So ein richtig 300, 400 Gramm Steak, boah, so ein Oschi. Und das ist richtig saftig. Da ein bisschen Blut läuft noch raus. Und die 4, die laden sich den Teller auf, setzen sich hierher und essen richtig genüsslich ihr Steak. Mit der Gabel und dann noch ein bisschen und sagen, oh, wie das schmeckt. Wie das auf der Zunge zergeht, super. Und die anderen beiden, die essen da ihr Gemüse und die genießen ihr Steak. Und dann unterhalten sie sich natürlich auch noch drüber und sagen, ja gell, wir können guten Steak essen, weil Jesus hat doch gesagt, was in den Menschen reingeht, macht ihn nicht unrein, nur was aus dem Menschen rauskommt. Seine Gedanken, seine Worte machen ihn unrein. Und genießen dieses Steak. So ähnlich war es vielleicht damals in Rom bei den Christen. Die haben so richtig denen gezeigt, wir können in Freiheit leben. Und für Paulus ist das etwas, was nicht geht. Das ist lieblos. Paulus sagt, so könnt ihr nicht miteinander umgehen. Das dürft ihr nicht. Ihr dürft eure Freiheit nicht so leben, ohne Rücksicht auf Verluste für andere. Und außerdem hat der Paulus nicht nur das, dass er sagt, es geht eigentlich nicht, sondern Paulus sieht auch noch eine Gefahr da drin. Er sagt nämlich, wenn jemand jetzt durch das Verhalten von denen, die frei sind, die da kein Problem mit haben, wenn jemand angestiftet wird, etwas zu tun, was gegen sein Gewissen ist, wo er eigentlich dagegen ist, dann verführen die Starken den zur Sünde und belasten seinen Glauben, belasten seine Beziehung zu Jesus. Und Paulus sagt, da müssen wir Rücksicht nehmen. Weil er sagt, das geht so nicht. Wir versuchen es nochmal uns vorzustellen. Also die 6, die sitzen hier an dem Tisch, die 4 essen ihr Steak und der eine von den beiden, die Gemüse essen, der hat früher, bevor er zum Glauben gekommen ist, auch so Steaks gegessen. Und wenn er es, als er sieht, als die so ihr Steak essen, da läuft ihm im Mund das Wasser zusammen, denkt, wenn ich auch so ein Steak essen könnte und aber jetzt darf ich ja nicht, weil ich weiß nicht, wo das Fleisch her ist, ob es vom Tempel kommt aber irgendwann, er kann sich nicht mehr halten, er springt auf, rennt nach hinten zum Buffet, holt sich auch ein Steak und isst auch dieses Steak. Keine Ahnung, ob es genüsslich ist. Spätestens, wenn er nach Hause kommt, macht er sich Gedanken. Und dann überlegt er sich und sagt, meine Herren, jetzt hab ich ein Steak gegessen. Eigentlich, und ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Jetzt habe ich vielleicht was falsch gemacht. Jetzt habe ich vielleicht was gegessen, was meiner Beziehung zu Jesus schadet. Und dabei hat er ja nichts Falsches getan. Fleisch essen hat nichts mit der Beziehung zu Jesus zu tun, Fleisch essen oder nicht Fleisch essen. Aber dadurch, dass er sich Gedanken macht, dadurch, dass er merkt und überlegt und denkt, oh, das hätte ich nicht tun dürfen, ich habe da jetzt was falsch gemacht, dadurch wird es für ihn zur Sünde, sagt Paulus. Dadurch belastet es seine Beziehung zu Jesus. Weil er wird Jesus gegenüber ein schlechtes Gewissen haben. Weil er Fleisch gegessen hat, obwohl er denkt, er dürfte es eigentlich gar nicht essen. Und das war für Paulus damals wohl eine reelle Gefahr, dass das wirklich auch so sein kann. Dass da jemand immer wieder in solchen Spannungen in seinem Leben drin ist und dann irgendwann mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben will, er sagt, das ist blöd. An Jesus glauben und ständig dieses schlechtes Gewissen zu haben und so, ich lasse es mit dem Glauben. Und deshalb sagt Paulus, das geht nicht. Ihr könnt nicht einfach eure Freiheit leben und andere so mit in Gefahr bringen. Interessant ist ja, dass Paulus selbst davon überzeugt ist, dass man Fleisch essen darf. Paulus sagt es ja und er sagt auch, weil es da so harte Fronten gab, Jesus hat es auch gesagt. In der Tat, Jesus hat gesagt, nichts, was in den Menschen reingeht, macht ihn unrein. Also Fleisch essen, dieses Thema ist an sich das ist kein Problem. Äußerlichkeiten, die bleiben immer nur äußerlich. Die gehen nicht in uns rein, die haben nichts, oder die beeinflussen nicht diese Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Jesus. Und Paulus sagt, gib denen recht, die diese Freiheit leben. Er selbst lebt diese Freiheit. Und doch sagt er, ihr dürft eure Freiheit nicht leben und damit anderen ihr Gewissen beschweren. Er gibt zwar den Starken Recht oder denen Recht, die da freier sind, aber er sagt, ich erwarte von euch, sagt der Paulus, von euch Starken erwarte ich, dass ihr in Liebe auf eure Freiheit verzichtet. Weil dann ist es wirklich erst richtige Freiheit. Wenn ich Freiheit habe, etwas zu tun oder es nicht zu tun. Wenn jemand die Freiheit hat, was weiß ich, ja, ein Steak zu essen, dann darf er das tun, aber er ist eigentlich noch viel freier, wenn er sagen kann, okay, dann lasse ich es, wenn es einem anderen Schwierigkeiten macht. Ich muss gestehen, an dieser Stelle bei meiner Vorbereitung, da bin ich eine Weile gesessen, weil ich gedacht habe, irgendwie Götzenopferfleisch ist ja jetzt nicht für uns ein Thema. Das ist schon lang vorbei, dass wir über irgendwas, was wir essen, uns da unterhalten haben und vielleicht früher in Gemeinden gestritten haben. Ich habe überlegt, was gibt es denn für ein Beispiel ganz praktisch für uns heute? Habe überlegt und mir ist ehrlich gesagt nichts eingefallen, wo ich dachte, ja, das hat wirklich diese Brisanz, dass jemand gezwungen wird, durch andere etwas zu tun, was dann sein Glauben gefährden könnte. Mir ist kein Beispiel eingefallen. Vielleicht sitzt jetzt auch jemand hier und sagt, ich kann dir ein Beispiel sagen. Ich weiß, wie das ist. Ich habe so ein Thema. Vielleicht hat jemand so ein Thema, wo er sagt, da sehe ich andere, die können Dinge einfach tun, die machen einfach irgendwas, aber ich kann es von meinem Gewissen her nicht tun. Und die sind richtig, die zwingen mich fast dazu oder ich bin da unter einem Druck. Vielleicht gibt es jemand unter uns, ich möchte das jetzt nicht abfragen, aber vielleicht ist es gut, auch mal auf jemanden zuzugehen oder kann man gerne auch nachher auf mich zukommen und das mal anzusprechen, sagen, hey, ich habe an diesem Punkt so, da merke ich, da habe ich nicht die Freiheit wie andere und das macht mir Probleme. Aber grundsätzlich, denke ich, leben wir heute in einer Zeit, wo das nicht so das große Problem ist. Wir leben in einer Zeit, wo wir sehr gut die Meinungen von anderen ja stehen lassen können im Großen und Ganzen. Ich glaube, die Gefahr bei uns und auch hier bei uns in der Gemeinschaft, dass jemand von anderen zu was gezwungen wird, wo er dann sein Glaube in Gefahr läuft, Schiffbruch zu leiden, das gibt es, glaube ich, wenig. Die Gefahr ist nicht arg groß. Vielleicht ist gerade deshalb auch dieser zweite Teil wichtig für uns, den anderen stärken. Dass es darum geht, dass wir einander stärken. Dass nehmt einander an, nicht heißt, ich lasse den anderen einfach stehen, er soll machen, was er will, sondern dass ich das dabei bin und sage, ich möchte dem anderen Gutes tun. Durch das, wie ich mich verhalte, durch das, wie ich mit ihm umgehe, soll er gestärkt werden in seinem Glauben. Und Paulus schreibt hier gar nichts darüber, wie das praktisch aussieht. weil es auch gar nicht so wichtig ist, wie das praktisch aussieht, weil das nämlich den Glauben des anderen stärken, zum Guten für den anderen zu leben, mit dieser Grundeinstellung, mit dieser Einstellung zu tun hat. Worum geht's mir, wenn ich mit dem anderen zusammen bin? Geht's mir darum, Recht zu haben? Geht's mir darum, meins durchzuziehen? Oder geht's mir um den anderen? Vielleicht nochmal, versuchen wir uns nochmal das vorzustellen, wie das aussehen könnte, ganz praktisch, jetzt beim Mitarbeiterfest gestern Abend. Da sitzen also jetzt diese 6 Christen hier am Tisch. Wer jetzt Fleischesser ist und wer Gemüse isst, ist gar nicht mehr wichtig, weil wir uns ja, weil sie sich annehmen. Die Fleisch essen, die haben vielleicht zu Hause schon ein bisschen gefeiert und haben zu Hause schon mal ein Steak gegessen, weil sie das so gern essen und wollten sich nicht verbiegen wollen. Und jetzt essen sie noch das Gemüse dazu, das man essen kann oder auch nicht muss. Also ich glaube, es gibt manche, die brauchen kein Gemüse und Salat zum Steak. Aber die machen das. Aus Rücksicht zu ihren zwei Freunden, zwei Geschwistern, sagen sie, okay, wir essen kein Fleisch, wir wissen, das macht denen Probleme, wir essen einfach mit denen Gemüse. Wir können auf unsere Freiheit verzichten. Und schon haben die eine Möglichkeit, über Dinge zu reden, die wichtig sind. Die müssen sich nicht mehr drüber unterhalten oder denken, oh, wie ist das mit Fleisch und wie ist das mit diesen Äußerlichkeiten, mit diesen Themen, die vielleicht spannend sind. Die können sich über wirklich wichtige Dinge des Lebens unterhalten. Da kann der eine vielleicht dann, weil er sich nicht Angst haben muss, er wird hier mit Freiheit erdrückt, kann der eine vielleicht von seinen Problemen erzählen, die er zu Hause hat mit den Kindern. Oder eine kann erzählen, was sie für Schwierigkeiten hat mit ihrem nichtgläubigen Ehemann zu Hause, wie schwierig das ist, dass sie in den Gottesdienst kann. Und wieder ein anderer erzählt vielleicht von den Problemen, die er hat damit, dass er in seinem Leben Grenzen entdeckt, wo er nicht weiterkommt. Und ich weiß nicht, ob ihr es euch auch mit vorstellen könnt, wie die sich gegenseitig ermutigen und stärken können, dadurch, dass sie dieses Thema weglassen, weil sie sagen, nein, mir geht's um den anderen, ich will dem anderen helfen und dieses Randthema ist nicht wichtig. Ich glaube, wir können es gut vorstellen, wie die sich gegenseitig vielleicht Tipps geben können, von Erfahrungen weitererzählen können, ein Bibelwort zusagen können, wie sie füreinander beten können. Und warum konnten sie miteinander beten und so reden, so offen reden? Weil das Thema, das nicht wichtig war, sie nicht angesprochen haben und kein Thema wurde, weil welche sich zurückgehalten haben. Im Prinzip haben die sich das zu Herzen genommen, was Paulus gesagt hat, und was Paulus hier sagt. Ich möchte es mal so zusammenfassen. Wichtiger als Recht zu haben, sind das Leben und der Glaube des Mitchristen. Wichtiger als seine eigenen Überzeugungen durchzusetzen in der Gemeinde sind das Leben und der Glaube des Mitchristen. Wichtiger als Äußerlichkeiten sind das Leben und der Glaube des Mitchristen. Das ist wichtiger wie meine persönliche Überzeugung, die vielleicht konträr ist zu dem anderen. Und Paulus sagt, wenn ihr wirklich frei seid, dann könnt ihr darauf verzichten. Dann müsst ihr das nicht ausleben, sondern habt den anderen im Blick. Achtet den anderen höher wie euch selbst. Nehmt einander an, wie es dann in 15 Vers 7 steht. Ich sprach am Anfang davon, dass es zwei Ziele gab. Und da heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir gut und richtig miteinander umgehen und dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. Das zweite Ziel, das Reich Gottes soll wachsen. Aber ich will jetzt nicht mehr groß was dazu sagen, weil wir haben auch die Zeit schon. Und ich glaube, es ist nicht nötig, noch groß was zu sagen. Wenn wir uns die zwei Bilder nochmal vom Anfang vorstellen, wo die hier zusammensitzen und nichts miteinander schwätzen. Und das letzte Bild, wo die sich unterhalten und sich austauschen und sich gegenseitig im Glauben helfen. Ich glaube, dann haben wir schon das erkannt. Und dann passiert das, was das zweite Ziel ist, das Paulus hat, nämlich dass das Reich Gottes wächst. Dass Menschen das Evangelium hören, dass Menschen eingeladen werden. Eine Gemeinde, in der man so miteinander umgeht, wie Paulus hier schreibt, die ist legendär für das Miteinander, für die Liebe untereinander. Und das ist das, was einladend ist. Das wirkt dazu, dass das Reich Gottes wächst, wenn wir miteinander umgehen, einander annehmen und wenn wir einander stärken und helfen und eben nicht verunsichern, dann wird das Reich Gottes wachsen. Ich möchte beten. Herr Jesus, himmlischer Vater, wir danken dir für das Geschenk von Gemeinde und wir danken dir für die, jeden Einzelnen, der heute hier ist. Auch für die Unterschiedlichkeit. Es ist gut, Herr, dass wir nicht alle gleich sind, dass wir unterschiedliche Dinge haben, die uns wichtig sind, unterschiedliche Erfahrungen haben und es ist so bereichernd. Herr. Wir können uns gegenseitig so viel Gutes geben, stärken, füreinander da sein. Herr, und dort, wo vielleicht irgendwelche unterschiedlichen Äußerlichkeiten uns voneinander trennen oder es schwierig machen, da hilf uns, dass wir Rücksicht nehmen können auf den anderen und wirklich auch zu lernen, Dinge, die nicht wichtig sind, darüber gar nicht groß zu reden, sondern wirklich dann über die wichtigen Dinge auch zu reden, einander anzunehmen, einander zu stärken. Hilf du uns dazu. Herr, schenk, dass unsere Gemeinde hier in Langenau legendär wird im Ort für das, wie wir miteinander umgehen. Was das für eine Atmosphäre ist, wenn wir zusammenkommen, welche Liebe untereinander da ist. Und das musst du wirken, Herr. Wir wollen es, dass das geschieht. Und ich bitte dich, wirk du das hier bei uns. Amen. Wir haben es